Es war in dem Fall sehr grausam gewesen. Nicht nur, weil einfach menschliches Leben ist genommen worden von Thomas, sondern weil es auf eine Art und Weise passiert, wie sie eigentlich schwer erträglich ist. Also wenn man das schon noch mal hört, ein viertägiger Todeskampf, vier Tage Leiden, das ist eine Brutalität, die man sich eigentlich fast nicht ausmalen kann.
Das ist die Geschichte von einem besonders kaltblütigen Giftmord in einem Hund-Kommunen-Haushalt in der Berner Aglo. Es ist ein Frühlingstag im Jahr 2021. Ein Mann mischt seiner Frau nach 25 Jahren als Paar Gift in Kaffee.
Der Fall bekommt langsam seine Umrisse. Man glaubt, den Täter zu haben. Es gibt viele Indizien, die gegen diesen Mann sprechen. Man vermutet gleichzeitig ein Motiv. Auf der anderen Seite ist Eva eben nicht mehr da. Und die ganz grosse Frage, die bleibt unbeantwortet. Wie kann es kommen, dass jemand auf diese Art und mit diesen Mitteln einen anderen Menschen umbringt?
Das ist die dritte und letzte Folge zu dem Fall. Wenn ihr die erste und zweite Folge noch nicht gehört habt, dann hört die beiden doch zuerst. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger Berner Zeitung und Basler Zeitung. Mein Name ist Sarah Spreiter. Und bei mir im Studio steht der Cedric Fröhlich. Er ist Redaktor beim Bund und Berner Zeitung und befasst sich immer wieder mit Gerichtsfällen. Hallo Cedric.
Hallo Sarah.
Cedric, wo sind wir stehen geblieben?
Wir sind geblieben beim 7. April 2021. An diesem Tag ist der Thomas, so nennen wir den Täter in dem Fall, wo wir hier ausführlich darüber reden. An diesem Tag ist er festgenommen und später auch in Untersuchungshaft genommen worden. Der Hauptverdächtige ist von jetzt an er. Er ist schon ein bisschen länger, nämlich etwa seit dem 1. April, aber der Zugriff ist an dem 7. April erfolgt.
Und wie geht es jetzt weiter?
Jetzt geht es eigentlich darum, die Anklage zusammenzubauen. Das ist eine Sache der Staatsanwaltschaft primär. Sie ermittelt jetzt nach wie vor in alle Richtungen. Das heisst, dass sie viel Gespräche führt, Einvernahmen macht. Sie sucht nach Details, nach ganz vielen Puzzleteilen. Das gehört man immer mal wieder. Oder nach Mosaiksteinchen, sagt man oft. Gerade bei so Indizienprozessen. Man sucht nach diesen Teilen, die man dann zusammensetzen kann zu so einem grossen Ganzen, wo dann eine Art Seitengemälde oder zusammengesetzter Fall ergeben.
Es zeichnet sich ab, dass es zu einem Prozess kommt. Es gibt kein Geständnis und es gibt keine Zeuge. Jetzt zählen also Beweise. Cedric, wie verhält sich denn der Thomas in dieser Zeit?
Sehr abwehrend. Er weist sämtliche Schuld von sich. Also er bestreitet in diesem Zeitpunkt, dass er irgendetwas mit dem Tod von seiner Frau, der Eva, zu tun hat. Er wird auch immer mal wieder befragt und in diesen Befragungen ist er ihm so ein bisschen ausweichend. Also er wird zum Beispiel recht gelöchert. So, man fragt ihn recht genau, wie es eigentlich um die Beziehung ist gestanden, wie hat er es empfunden und so weiter. Und er ist dort sehr ambivalent. Also einerseits sagt er, ja, wir haben ihn immer noch gern gehabt oder er hat sie immer noch gern gehabt. Und dann geht im nächsten Satz aber von wirklich heftigen Streitereien zu reden und das Schädig immer auch mal wieder ein Thema gewesen. Auf der anderen Seite enthalten die Gerichtsakten, die ich gesehen habe, aber eigentlich nie einen Hinweis darauf, dass sie sich ähnlich geäussert hat, irgendjemandem anderem gegenüber, außerhalb der Beziehung. Also er weicht immer so ein bisschen aus und er geht auch fortlaufend eigentlich immer nur dann nachher, wenn er wirklich merkt, jetzt verliert er eine Position, jetzt wird ihm da etwas vorgehalten, was er sich fast nicht ausreden kann.
Das alles findet noch statt im Jahr 2021. Wie lange geht es denn, bis es wirklich zum Prozess kommt?
Es geht nicht ganz 2 Jahre. Zum Prozess kommt es dann Mitte Januar 2023.
Der Fall ist jetzt vor Gericht und du bist dort dabei gewesen. Wie muss man sich so einen Prozess vorstellen?
Konkret muss man sich so eine Verhandlung vielleicht nicht so vorstellen wie im Fernsehen. Das ist ein kleines Klischee, das jeder und jeder mal sagt, wo mal um einen Prozess irgendwie teilgenommen hat, ob jetzt als Beobachter oder als Anklagte, wie auch immer. Nein, aber das ist sehr, sehr formell, oder? Also da wird sehr auf Etikette auch geachtet. Das kann sehr langfädig sein. Es kann manchmal gar nicht vorwärts gehen. Da braucht es wirklich ein bisschen Sitzleder. Und insbesondere bei so einem Fall von dieser Grössenordnung.
Was sind denn so die grossen Fragen am Prozess gewesen?
Die grossen Fragen waren eigentlich, ob die Indizien reichen. Oder es hat so wie der klare Beweis, der juristische Beweis, dass er es war. So die ganz klare, er hat dann das gemacht und wir können das beweisen, weil wir das aufgenommen haben, oder das jemand gesehen hat. Das hat wie gefehlt, sondern man hat sich das müssen erdenken. Und dann kommt eigentlich die Frage, ja, wie wahrscheinlich ist das? Oder gibt es vielleicht einen alternativen Tathergang? Das war die eine Knacknuss gewesen. Was ist eigentlich, wie ist es genau passiert? Und auf der anderen Seite ist es stark auch um das Motiv gegangen. Also für mich hat es den Eindruck gemacht, dass wäre das etwas gewesen, wo wirklich alle, die an diesem Verfahren beteiligt waren, hat Wunder genommen oder eine Antwort darauf wollen. Warum soll er das gemacht haben? Oder was genau hat ihn zu so etwas getrieben?
Wie ist denn der Thomas vor Gericht auftreten? Oder was hat er gesagt?
Gesagt hat er nicht sehr viel. Und es hat auch mit seinem Gesundheitszustand zu tun gehabt. Er ist an limbischer Enzephalitis erkrankt. Das ist eine Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Und die Erkrankung, die hat er nicht irgendwie erfunden, und so, sondern die hat ein Arzt festgestellt. Es ist ihm wirklich nicht gut gegangen, dem vor Gericht. Das hat man gesehen. Er hat zittert, seine Hände haben geschlackert und er hat vor allem auch wirklich grosse Mühe gehabt, sich zu artikulieren. Es hat so gewirkt, als wird er auch nicht mehr wirklich in der Lage, oder ist er nicht mehr wirklich in der Lage, zusammenhängende Sätze irgendwo zu bilden. Also er hat immer sehr abgehackt geantwortet. Sehr leislig war er, kann ich mich erinnern. Also er hat fast so geflüstert. Er hat eigentlich wirklich das Bild von einem gezeichneten Mann abgegeben.
Und was hat der Thomas denn selber über seine Tat gesagt?
Also viel wichtiger als das, was er an diesem Tag oder an diesen Tag vor Gericht gesagt hat, ist eigentlich das, was er wenige Tage vor dem Prozess mitteilt hat. Er hat nämlich dann ein Teilgeständnis abgelegt. Er hat dann zum ersten Mal zugegeben, dass er seiner Frau das Gift verabreicht hat. Aber that's it. Also er hat nicht in dem Sinn zugegeben, dass er sie ermorden wollte, sondern dann ist dann die ganze Sache auch vorgekommen mit, er wollte ihr mal einfach das Leidwerk mal zeigen, wie das ist, wenn es ihm wirklich schlecht geht. Keine Tötungsabsicht hatte er, hat er selber behauptet. Und das war eigentlich so ein rechter Blockbuster gewesen, so kurz vor dem Prozess. Der Thomas hat immer so ein bisschen nachgegeben, so wirkt es als Beobachter, als völlig außenstehend. Er hat immer wieder dann nachgegeben, wenn er unter Druck ist gerade. Und der Druck für die meisten Beschuldigten in so einem Prozess ist nie grösser als kurz bevor es wirklich darum geht oder bevor wirklich ein Gericht jetzt, ja, einem unter Umständen für die nächsten, weiss nicht wie viele Jahre hinter Gitter könnte, bringen. Und die Verteidigung hat er das dann auch ein bisschen anders ausgesehen. Man hat dann nicht einfach konsequent alles abgestritten, sondern man hat sich dann eigentlich wie so in eine neue Defensivposition manövriert und hat gesagt, das sei fahrlässige Tötung. Thomas hat zwar das Gift verabreicht, aber er hat sie nicht wollen töten. Ja, das ist dann eine neue Ausgangslage gewesen, relativ kurz, bevor es dann losgegangen ist mit dem Prozess.
Nachher ist es dann losgegangen mit dem Prozess. Ist der Thomas bei seiner Aussage geblieben, dass er das nicht hätte wollen?
Vor dem Regionalgericht, vor der ersten Instanz, ist er bei dem geblieben. Die Verteidigung hat hier so plädiert. Hat ihn der hier so ein bisschen versucht, oder während dem ganzen Prozess so versucht darzustellen, als wäre das zwar völlig irrational, was er gemacht hat. Das ist ja klar, das kann man ja wie gar nicht verteidigen. Aber dass man sehen, dass ihm da letztlich einfach ein Fehler unterlaufen sei. Er hat etwas gemacht, das eine normalsterbliche Person nie auch nur in Erwägung ziehen würde. Aber aus seiner Sicht, er hat das normal in Erwägung gezogen, er hat das Gift, er hat einfach verabreicht, er hat sie damit getötet, aber er hat es nicht wollen.
Hat das Gericht seine Krankheit, seinen Zustand während dem Prozess denn beachtet?
Das hat es. Also, es hat abklären, wie es ihm effektiv geht und ob er überhaupt in der Lage ist, ja, so ein Verfahren auch zu prestieren. Viel spannender finde ich aber eigentlich die Frage, inwiefern die Krankheit auf ihn eingewirkt hat, im Zeitpunkt, als er seine Frau ermordet hat. Das ist sehr relevant, weil letztlich geht es um die Frage von Schuldfähigkeit. Oder ist er im Tatzeitpunkt überhaupt fähig, schuldhaft irgendwie jemanden zu töten? Ich will jetzt da nicht zu fest ins Detail gehen, aber man hat es abklären lassen. Und es hat sich letztlich herausgestellt, dass es keine Anhaltspunkte gibt, dass er irgendwie zum Tatzeitpunkt schon geistig umnachtet war oder dass seine Persönlichkeit irgendwie eine andere war. Das hat sich offenbar alles das, also die tatrigen Hände, der gebeugte Gang, den er dann auch hatte, er ist immer so geschlichen, ganz kleine Schritte gemacht. Das ist offenbar erst nach der Tat wirklich offensichtlich geworden. Viele kommen im Zug von der U-Haft. Das sind harte Bedingungen, die sicher nicht unbedingt förderlich sind für so eine doch schwerwiegende Erkrankung. Aber vor Gericht hat man dem sicher Rechnung getragen. Er ist ausführlich befragt worden und er hat das können sagen, was er, glaube ich, wollte sagen.
Etwas anderes, wo man in so Fällen wie im Fall von Thomas und der Eva oftmals diskutiert, ist das Thema Femizid, also Tötung aufgrund vom Geschlecht der Frau. Wie war das in diesem Fall gewesen?
Zuerst muss man sagen, Femizid ist kein Straftatbestand. Für das Gericht juristisch also irrelevant. Gleichzeitig ist der Femizid aber Ausdruck von einer gesamtgesellschaftlichen Debatte, die sicher eine Fahrt hat aufgenommen in den letzten Jahren. Richtigerweise so. Zahlen sprechen klare Sprache, also das mehr Männer ihre Frauen umbringen, und zwar deutlich mehr als umgekehrt, ist einfach ein Fakt. Und wir haben hier in diesem Kontext, dass Thomas und Eva sicher klare Elemente, die für einen Femizid sprechen. So wie ich ihn verstehe, und ich bin kein Experte für das Thema, wirklich nicht, aber so wie ich ihn verstehe, ist ein Femizid töten aufgrund von geschlechterspezifischen Merkmalen, also von weiblichen. Ein Mann tötet eine Frau, in absoluter Geringschätzung auch von ihrem Leben, von ihrem weiblichen Leben. Und das haben wir ja ziemlich eindeutig. Der Thomas löscht seine bisherige Ehefrau und hat dabei im Sinn, sie zu ersetzen durch eine andere. Gleichzeitig ist die völlige Geringschätzung vom Leben, vom menschlichen Leben, ist schon ein Mordmerkmal. Es hat sicher Elemente von einem Femizid und gleichzeitig ist es auch ein klassischer Eliminationsmord.
Was spricht denn in dem Fall für einen klassischen Eliminationsmord?
Also zuerst muss man mal sehen, der Thomas handelt nicht aus einem Affekt heraus. Also das ist keine spontane Gefühlsregung. Er kommt nicht eines Tages heim und verliert Nerven. Im Gegenteil, er plant die Tötung, den Mord über Wochen. Sehr penibel. Er zieht mehrere Mittel in Betracht, entscheidet sich am Schluss für das eine Gift. Er bestellt es, nimmt es zu sich heim, er verabreicht es. Es hat x Möglichkeiten gegeben, wo er auch mal den Stopp-Knopf drücken konnte. Das hat er nie gemacht. Also keine Affekthandlung, kühl kalkuliert, durchgezogen. Ein bisschen wie bei einem Programm.
Was auffällig ist, ist, dass Thomas gleichzeitig von einem neuen Leben geträumt hat mit einer anderen Frau. Zu der könnt ihr mehr in der ersten Folge erfahren. Und eben gleichzeitig die Eva getötet hat. Die dritte Frau, die Geliebte, ist die eigentlich auch am Prozess dabei gewesen?
Nein, ist sie nicht.
Der Fall von Thomas und Eva ist ein grosses Rätsel für das Gericht. Vor allem eben auch, weil die Tat so unerwartet und eben kaltblütig war. Und über so schwer nachvollziehbare Taten, wie eben in diesem Fall, reden wir im Podcast immer wieder. Zum Verstehen, wie jemand zum Täter oder zur Täterin wird, haben wir immer wieder Unterstützung von einer Frau, die sich schon lange und ständig mit solchen Themen befasst.
Mein Name ist Mai Bailey. Ich bin forensische Psychologin und ich leite die Fachstelle Forensic Assessment and Risk Management von der Psychiatrischen Uniklinik Zürich.
Die Mai ist forensische Psychologin. Das heisst, sie setzt sich intensiv mit der Psyche von Straftäterinnen und Straftätern auseinander. Wir haben sie gefragt, wie ist der unauffällige Mensch zum Mörder geworden?
Ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm so eingeschränkte soziale Kompetenzen gegeben hat und dass man das vielleicht auch unter anderem dort drin gesehen hat, dass er Konflikte vermeidet und die auch nicht anspricht und Aggressionen lang auch unterdrückt hat und sie gar nicht auslebt. Vielleicht hat er auch sogar Gedanken gehabt, eben Aggressionen darf man nicht haben, Streit ist etwas ganz Gefährliches. Und ich glaube, das ist dann zum Wanken gekommen, wo er sich mit der neuen Freundin oder mit der Kollegin, die er hatte, getroffen hat und sich dort wie eine Parallelwelt erarbeitet hat. Und dann sind die zwei Welten eine Zeit lang parallel existiert oder haben parallel existiert und irgendwann hat er das nicht mehr aufrechterhalten. Irgendwann hat es Störungen gegeben dort drin und er hat dann vielleicht für sich müssen die Entscheidung treffen, aufgrund von einem vielleicht Schwarz-Weiß-Denken auch, entweder oder. Und er hat sich dann dafür entschieden, seine Frau zu töten.
Der Thomas bringt also die Eva um, um sich dem Konflikt nicht zu stellen. Für eine Weile war das aber nur eine Fantasie gewesen. Wie hat es aber am Ende können dazu kommen, dass der Thomas die Eva wirklich umbringt?
Damit eine Fantasie ausgeführt wird, muss sie zuerst überhaupt existieren. Die meisten von uns haben schon Wutgedanken gehabt, bis hin zu Tötungsgedanken. Meistens sind die aber flüchtig. Es geht denen darum, oder die Emotionen werden aus dem heraus reguliert oder abreguliert. Wenn das aber nicht mehr geht, können aus diesen Gedanken und Gefühlen verfestigte Fantasien werden. Und die werden tiefer, je häufiger wir uns das vorstellen. So ein bisschen wie ein Trampelpfad, wo man wiederholt gegangen ist. Der hinterlässt tiefe Spuren. Und dann gehört dazu, dass man neben den Fantasien dann auch die Tötungshemmungen überwindet. Und das findet dann über eine Gitterabwägung statt. Sozusagen, lohnt es sich, die Tat auszuführen oder lohnt es sich nicht für mich?
Die Fantasie wird für den Thomas also immer konkreter. Kann es denn sein, dass niemand aus ihrem Umfeld das bemerkt?
Aufgrund von dem, was ich weiss, sieht es so aus, dass dort vorher sehr wenig bekannt war und dort auch wenig Warnsignale waren. Warnsignale werden dann auch häufiger gesehen, wenn Personen sozial eingebunden sind oder wenn sie dann auch irgendwo sich verändern. Das sieht nicht so aus in dem Fall. Oder nach außen auf jeden Fall hat es keine Menschen gehabt, die das bemerkt haben. Und das gibt es leider häufiger auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Das Fall polizeilich nicht bekannt werden oder erst mit einem Tötungsdelikt polizeilich bekannt werden. Und darum ist es umso wichtiger, dass man Delikt auch anzeigt.
Im Fall von Thomas ist ja genau das das Unglaubliche. Von außen scheint das Gift wie aus dem Nichts zu kommen. Jetzt muss das Gericht beurteilen, wie man mit dem Täter umgeht. Zurück zum Prozess. Cedric, wie bewertet das Gericht denn den Fall von Eva?
Das Gericht entscheidet auf Mord. Es folgt in den meisten Punkten der Anklage, also der Staatsanwaltschaft. Allerdings nicht ganz beim Strafmass, weil die Ankläger eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und 6 Monaten gefordert für Thomas. Und das Regionalgericht entscheidet sich dann letztlich für eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Das heisst aber klar, Thomas unterliegt zusammen mit seiner Verteidigung auf ganzer Linie. Und ich kann mich gut daran erinnern, wo das vor Gericht zu diesem Abschluss, zu diesem ersten Abschluss ist gekommen, da passiert immer das Gleiche. Die Gerichtspräsidentin in diesem Fall verliest das Urteil so in einer Art Zusammenfassung. Das ist nicht bis ins letzte Detail, sondern einfach so, dass es der Beschuldigte versteht und auch die Anwesenden, dass dann einigermaßen klar ist, wieso das Gericht jetzt zu diesem Urteil ist gekommen. Das ist immer ein recht spezieller Moment, nicht nur, weil man dann weiss, was das Ergebnis ist, sondern man muss sich auch vor Augen führen, da hocken viele Leute in diesem Saal, die einen Bezug haben zu diesem Fall. Nicht nur der Beschuldigte, sondern insbesondere die Angehörigen. Das sind Menschen, die jemanden verloren haben, dadurch ohne ein Stück von sich selber. Und darum ist dieser Moment sehr wichtig. Es ist wichtig, in diesem Moment die richtigen Worte zu finden. In diesem Fall ist die Gerichtspräsidentin sehr klar, sehr eindeutig und direkt gewesen, ohne dass sie da von ihrem Pult oben runter eine Brandrede hätte gehalten, sondern sie war sehr nüchtern, präzise gewesen. Und sie hat Thomas als das beschrieben, was er auch ist. Ein Mörder, ein kaltblütiger Mann. An den ganzen Indizien, die die Anklage zusammenträgt, hat die Gerichtspräsidentin keinen Zweifel gehabt und auch keinen Zweifel gelassen. Sie hat also dargelegt, dass das an dem 20. März 2021 in Ittigen tatsächlich alles so abgelaufen ist, wie wir das jetzt hier geschildert haben. und dass Thomas Eva vergiftet hat.
Der Thomas ist also schuldig. Der Tatbestand Mord, Giftmord. Was kann man zu dieser Art von Mord sagen?
Wenn man jetzt mal das nochmal juristisch anschaut, der Mord ist eigentlich Töten auf besonders skrupulose Art und Weise. Es ist Töten aus niederem Beweggrund. Es ist Töten aus Habgier, in völliger Missachtung vom Leben, vom menschlichen Leben. Es ist kaltblütig. Und darum ist der Giftmord, wie ich sage, so ein Textbook, wo dort kommt wirklich alles zusammen. Das Opfer kann sich nicht wehren. Es weiss gar nicht, dass es in dem Moment vergiftet wird. Es ist in dem Fall sehr grausam gewesen. Nicht nur, weil einfach menschliches Leben ist genommen worden von Thomas, sondern weil es auf eine Art und Weise passiert, wie sie eigentlich schwer erträglich ist. Also wenn man das schon einmal hört, ein viertägiger Todeskampf, vier Tage Leiden, das ist eine Brutalität, die man sich eigentlich fast nicht ausmalen kann. Und der Giftmord vereint darum auch so viel von dem Tatbestand, weil er einfach heimtückisch ist. Ja, absolute Heimtücke.
Wie passt denn das Heimtückische zum Charakter von Thomas, wo wir ja jetzt so ein bisschen kennengelernt haben? Das habe ich unsere Expertin, die Forensikerin Mai Bailey, gefragt.
Giftmord muss geplant werden. Oder da braucht es eine längere Planungszeit. Und wenn man das rein technisch will betrachten, kann man auch sagen, oder die haben etwas Unnahbares und etwas Unpersönliches. Ich kann mich auch immer wieder darauf berufen oder mir vielleicht das einreden, dass ich mit dem Tod vom anderen nichts zu tun habe. Und wenn man sich den Bericht durchliest, wo der Täter betreffen, dann ist aufgefallen, dass er tendenziell dazu neigt, Konflikte zu vermeiden und vielleicht auch eingeschränkte soziale Kompetenzen hat. Und dass das dann auch so dazu führt, dass er eine möglichst inaktive Art der Tötung gewählt hat.
Cedric, wie hat denn der Thomas auf das Urteil reagiert?
Sehr in sich gekehrt. Er ist eigentlich, ich will nicht sagen, dass er abwesend gewirkt hat, aber er hat ins Leere geschaut. Und es ist immer so ein Moment, wo in jedem Gerichtsverfahren, wenn da so ein erstes Fazit steht, das hat immer auch so etwas, wo jetzt ist die Luft wie das. Also es gibt selten, dass in diesem Fall jemand aufsteht und durchdreht. Und das ist mir dann recht eingefahren. So ist es mir auch übergekommen. Und gleichzeitig ist es auch so der Moment, wo sich wie halt Tragödien auch ein Stück weit kreuzen. Einerseits die von der Eva und ihren Angehörigen, die wenigstens so etwas wie Recht bekommen. Wo weiss, das ist in einem Fall. Also Recht ist nicht Gerechtigkeit. Das kann nie wieder gut gemacht werden, was ihnen passiert ist. Und vor allem, was auch Eva passiert ist. Und auf der anderen Seite mischt sich vielleicht in die kleine Erleichterung, was möglicherweise ist, ist der Kontrast, ist der Mann auf der anderen Seite, wo wie jetzt Gewissheit hat, dass er höchstwahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit nicht wird in Freiheit leben.
Das Urteil ist nachher noch weitergezogen worden ans Obergericht. Ist denn das schlussendlich zum gleichen Schluss gekommen?
Nein. Also beide Parteien sind dann in Berufung gegangen. Das heisst sowohl die Verteidigung wie auch die Anklage. Die Staatsanwaltschaft hat gerne eine noch höhere Freiheitsstrafe gehabt. Und auf der anderen Seite, ja, ein Schuldspruch wegen Mord, den bekämpfst du eigentlich fast immer. Was hast du noch zu verlieren, oder? Darum sind beide in Berufung gegangen. Und darum ist es kurz vor Weihnachten 2023 zum zweiten Prozess gekommen. Diesmal vor dem Berner Obergericht. Und auch dort hat es kurz vor Prozessbeginn eine Wendung gegeben. Der Thomas hat dann endgültig den juristischen Kampf aufgegeben. Er hat die Berufung zurückziehen durch seine Anwälte. Und das heisst im Umkehrschluss, dass er wie anerkannt hat, dass er den Mord begangen hat. Also, dass er ein Mörder ist. Und auf der anderen Seite hat aber die Staatsanwaltschaft nach wie vor auf eine höhere Strafe gedrängt. Und darum ist an diesem Tag noch das zweite Mal verhandelt worden. Die Staatsanwaltschaft ist dann auch fast ganz durchgedrungen. Also das Obergericht hat die Freiheitsstrafe schließlich auf 18 Jahre erhöht.
Ist das Urteil zu erwarten gewesen?
Das Urteil ist sehr erwartbar worden, ab dem Zeitpunkt, wo sich der Thomas zurückgezogen hat. Und dass das Obergericht nochmal etwas oben drauf gepackt hat, ist insofern doch auch erwartbar gewesen, weil es doch wirklich ein außergewöhnlicher Fall ist.
Das letzte Urteil, die 18 Jahre, das ist ziemlich neu. Was weiss man über den Thomas? Was ist aus ihm geworden?
Also in der Regel weiss die Öffentlichkeit ja meistens nichts davon, wie es diesen Tätern geht, wenn sie die Strafen dann schliesslich antreten. Bei ihm ist es sicher so, dass man seiner Krankheit wird müssen Rechnung tragen müssen. Auch auf jeden Fall vielleicht eine geeignete Einrichtung mit Suchen. Von denen gibt es nicht Hölle viel in der Schweiz. Und auch im Kanton Bern nicht unbedingt. Also, das wäre sicher etwas, was interessant wäre, herauszufinden. Aber wenn jemand hinter den Mauern von einer Justizvollzugsanstalt oder Ähnlichem verschwindet, ist das auch immer ein Eintritt in so eine Parallelwelt. Und als Journalist, Journalistin fragt sich halt auch immer ein bisschen, ob man jetzt schon in die Parallelwelt hineinschauen. Zumal noch bei jemandem, der etwas gemacht hat, der mit nichts zu rechtfertigen ist.
Cedric, warum hast du uns genau diesen Fall mitgebracht?
Einerseits ist der Fall fast wie ein bisschen aus einem Zweiklassen-Krimer. Ja, fast schon stereotypisch oder so ein Mord, wie man es sich ausdenken kann, aber wie man eigentlich fast nicht für möglich hält. Und auf der anderen Seite ist doch sehr viel drin, wo einiges aussagt über unser Zusammenleben irgendwie. Dass ein Mensch und ein anderer Mensch, von dem gehe ich jetzt mal einfach aus, zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal sehr gerne gehabt, geliebt hat, irgendwann ist der kann landen und man so aus dem Leben tilgt. Das hat etwas Erschütterndes. Und zugleich ist es einfach auch, oder sagt er auch viel aus über die Abläufe, wie systematisch in so einem Fall ganz viele Leute zusammenarbeiten. Ich meine, es ist nicht ein einfacher Fall zum Aufklären. Auch wenn er jetzt so, wie wir ihn hier erzählen, vielleicht manchmal ein bisschen einfach tönt hat. Das ist alles andere als simpel. Und ja, ist einfach ein Fall, wie man ihn hoffentlich nie wieder erlebt. Auch so als völlig irrelevanter Zuschauer, wie ich einer war. Und er hat sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Also es wird die auch Zeit lebens nie vergessen.
Danke, Cedric.
Merci, Sarah.
Das war die dritte und letzte Folge vom Fall Gift im Kaffee. Von einem besonders kaltblütigen Giftmord in einem Hundskommunenhaushalt in der Berner Aglo. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann geht es in einem neuen Fall um einen brutalen und blutigen Mord, für den es bis heute kein klares Motiv gibt dafür. Und um eine Mörderin, die trotz eindeutiger Indizien felsenfest von ihrer Unschuld überzeugt ist. Recherchiert und erzählt hat der heutige Fall der Cedric Fröhlich. Produzent der Folge ist der Noah Fendt. Sounddesign kommt von Tobias Holzer. Tina Huber und Mirja Gabatuller sind für die Redaktion zuständig. Mein Name ist Sarah Spreiter. Habt ihr Kritik, Fragen oder Lob, dann schreibt uns doch einfach an podcasts@tamedia.ch. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonnieren den Newsletter zum Podcast. Ihr findet ihn unter tagesanzeiger.ch/crime. Dort schicken wir euch jede Woche die neueste Folge und weitere spannende Crime-Inhalte zu. Den Link zum Newsletter findet ihr im Beschreib zu dieser Episode. Bis dann, macht's gut. Ciao.